Digital wird euch präsentiert von Meierstrom. Installiert, funktioniert.
Das ist die Sendung, die wie ein Souffle aufgeht, wenn man sie in Cyberspace schiebt.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Am 26. März, Punkt 7:30, steht auf Radio Stadtfilter wieder mal Kummerbox live auf dem Menüplan. Mein Name ist Matthias Schüssler und hier im Studio ist auch der Chefkoch, der Kevin Rechsteiner.
Hallo miteinander.
Und wo wir doch schon letztes Mal das Essen als wunderbares Komplementärthema entdeckt haben, habe ich jetzt eine Frage an Kevin.
Oh, nämlich, oh.
Hast du schon mal ein Soufflé gemacht?
Nein.
Warum nicht?
Das weiss ich jetzt nicht. Jetzt hast du etwas angetriggert in mir, dass ich das jetzt machen muss. Ich weiss es wirklich nicht. Einfach so.
Das ist eine grosse Herausforderung. Weil,
ist das schwierig?
Ich glaube schon, dass es dann aufgeht und nicht frühzeitig wieder in sich zusammenbricht.
Meinst du, das ist der Trick? Das ist sicher nicht so schwierig. Das sagen nur alle.
Meinst du, das ist so ein Mythos?
Ja, wahrscheinlich schon.
Jeder, der es mal geschafft hat, will natürlich aufrechterhalten, weil je schwieriger, dass man sich einbildet, dass es Sage, desto toller kann man sich fühlen. Ja.
Hast du schon mal eins gemacht?
Nein.
Ich bin gesehen. Das machen wir jetzt aufs nächste Mal.
Dann erzählen wir. Dann
nehmen wir es auf Instagram.
Fotos posten. Was ich gerne mache, ist Rotweinkuchen.
Rotweinkuchen?
Ja, das ist so ein normaler Kuchen. Also so einfach ein Kuchen, wo so die üblichen Sachen drin hat. Und um ihn ein bisschen feucht machen, nimmst du noch so ein bisschen Rotwein.
Das schmeckst du nachher?
Ja, so ein bisschen, aber natürlich nur so dezent. Ja. Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen so auf den Rotwein drauf an. Aha. Ein Eierlikörkuchen habe ich auch mal gemacht dort.
Das habe ich schon gegessen und recht grusig gefunden.
Ja, Eierlikör ist natürlich generell so ein bisschen eine komische Angelegenheit.
Ist eben schwierig.
Wir haben eben mal einen geschenkt bekommen und haben überlegt, was wir jetzt mit dem machen sollen. Und dann gefunden, ja, essen oder einfach so trinken, willst du jetzt wirklich nicht. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, den Kuchen zu machen. Und das war okay gewesen, soweit.
Okay.
Du darfst, glaube ich, einfach nicht zu viel nehmen, so einfach so ein bisschen als dezente Beigabe. Dann geht es noch so.
Schon wieder beim Kochen?
Das Mal war es Absicht. Das letzte Mal ist es mehr so zufälligerweise passiert. Aber weil das so ein Highlight war in der langen Tradition der langweiligen Kummerbox-Live-Sendung, habe ich gefunden, das machen wir jetzt gerade nochmal. Jetzt tun wir es forcieren mit Bachen.
Bis das überschwappt, dass dann das digital wirklich eine Kochsendung wird. Immer am letzten Dienstag im Monat.
Bis jemand anruft auf 052 203 31 00 und uns in eine 25-minütige Sendung oder ein Gespräch verwickelt über das Kochen und Backen und wir keine Gelegenheit mehr haben, über etwas anderes zu reden.
Das wäre cool.
Muss mal schauen, ob das überhaupt die Telefonleitung. Doch, man glaubt, man könnte anrufen. Also, wenn er will.
Läutet doch mal an.
Also, die fröhliche Bachstunde. Das Bachstudio ist nicht das, was jetzt passiert, aber das könnte passieren. Aber wir tun jetzt etwas anderes anteigen, nämlich das, was wir eigentlich wählen. Kummerbox Live, die Fragen, die ihr uns auf digital@stadtfilter.ch geschickt habt, die kommen jetzt dran. Mit eben dringenden Fragen könnt ihr 052 203 31 00 anrufen oder ihr braucht Twitter und den Gartenhag-Tag Stadtfilter. Jetzt legen wir los mit der ungewöhnlichen Frage von Christoph. Ich lese eine monatliche Fachzeitschrift, von der ich jeweils einige Artikel legal herunterlade. Diese möchte ich auf eine CD brennen, damit ich sie im Auto hören kann. Und zwar stelle ich mir vor, dass ich neue Artikel jeweils zeitverschoben auf derselben CD hinzufügen kann, also quasi wie ein Buch, dem man laufend neue Kapitel hinzufügt. Mein Autoradio verfügt über keinen iPod- oder MP3-Anschluss. Können Sie mir weiterhelfen? Auf welche Art von CDs muss ich brennen? Du schaust mich ratlos an.
Mich irritiert Lese und Hören.
Gell, sind so ein bisschen Widersprüche oder nicht, wie sagt man dem, nicht kompatible Medien, die er
ja,
da hat.
Ja, das ist ganz gefährlich.
Medienbruch so. Nennt man das, ja. Glaube ich.
Also ich komme nicht raus, ob das irgendwie PDFs sind und er möchte jetzt hören, oder ob das ein Magazin ist, wo ich nicht weiss, ob es das gibt, wo du die Artikel kannst lesen und dann als MP3 vorgelesen.
Aber nein, also eine also, Fachzeitschrift, eine Zeitschrift ist etwas Drucktes, da sind wir uns, glaube
ich,
einig.
Ja. Und darum, ich weiss nicht. Also, man kann sich nichts als PDF einfach vorlesen lassen. Das geht nicht. Es gibt so Internetseiten, wo so Vorlesedienst hat, wo du kannst Play drücken und dann liest du den Text in ganzen schlimmen Stimme ja. vor. Aber das
genau,
ja, geht also, dann irgendwie auch wieder nicht. Also,
Es gibt Zeitschriften, wo man kann Artikel auch gesprochen runterladen. Also zum Beispiel, glaube ich, sogar der Tagesanzeiger hat in dem E-Paper, wo es gibt, kann man Artikel auch als MP3 abladen.
Wirklich?
Ja.
Und wer redet?
Ja, so eine Computerstimme.
Oh, auch ein also, okay.
So eine Frau.
Darfst du nicht immer am Morgen noch einen Artikel?
Nein. Das wäre ja noch schöner.
Vorlesen.
Nein, okay. das mache ich also nicht. Aber eben, ich habe dort auch schon Artikel von mir gehört. Und aber gerade so, wenn es so um technische Themen geht. Und so mit Internetadressen und so ist dann die Frau natürlich. Sie lässt sich zwar nicht zur Ruhe ausbringen, sondern furzt so durch den Text.
Das
ist natürlich dann ein bisschen schlimm. Also, eben, ich glaube, er meint das. Und dann habe ich mal gefunden, gut, dann tue ich mal herausfinden, wie man das könnte machen. Es ist ja so, dass die modernen Betriebssysteme haben ja alle so eine Text-to-Speech-Maschine drin. Also die können zum Beispiel sowohl beim neuen Windows wie auch beim Mac, kannst du das einschalten, dass er dir Sachen vorliest. Und was er jetzt aber brauchen würde, dass dann da eine MP3-Datei oder eine WAV-Datei oder so daraus gemacht wird. Und das könnt ihr nicht, aber ich habe gesucht und es gibt doch einige so Sprachsynthese-Programme. Zum Beispiel Natural Reader 11, 49,50 US-Dollar oder eSpeak Text to Speech ist gratis, aber
du,
nicht
du
sehr.
Du speak German.
Ja, der du, der meistens, du aber.
Meistens German.
ja, aber. Okay. Also gerade das eSpeak ist dann, das brauchst du an den Befehlszielen und so. Und dann kannst du ihm aber sagen, gut, das ginge eigentlich, wenn du das so als Text hast, kannst du ihm sagen, mach jetzt aus dieser Textdatei MP3-Datei zum Beispiel. Oder dann gibt es nochmal ein Text Aloud 3, 29,95 US-Dollar. Also es gibt so ein Programm, wo das könnt. Und dann kann man mal sagen, mit denen käme er zu einer Audiodatei von seinen Artikeln. Und dann müsst ihr die auf CD brennen. Du zuckst mit den Achseln.
Total.
Wieso?
Ich weiss nicht. Ich finde es totaler Missbrauch von allen Medien. Das war jetzt eine Antwort gewesen. Komm, wir machen es einfach, weil es geht. Nicht, weil es nützlich ist, sondern weil es geht.
Ah ja, nein. Also, das
ich glaube,
wir haben
die Frage einfach falsch verstanden. Oder so.
Ich glaube es nicht. Ich glaube, wir haben sie richtig verstanden. Ich meine, die Frage stellt sich ja immer, wenn du so, auch glaub Martha Emenegger, die diese Sexfrage hat müssen beantworten, die hatte auch immer das Problem gehabt. Stelle ich mir vor, ich habe nie mit ihr darüber geredet. Also so die Frage, ist jetzt das sinnvoll überhaupt, die Ausgangslage, wo mir die Frage präsentiert wird? Oder müssen wir jetzt da nicht einfach die generell hinterfragen? Und dann kommst du natürlich automatisch so ein bisschen die Sachen rein. Das heißt, wie gehst du jetzt damit um, wenn du eigentlich die Fragestellung schon unsinnig findest? Oder?
Ja, gut,
und dort finde ich, also dort bin ich ja immer auch so ein Dienstleister oder ein, ja. Und dann sage ich, beantworte ich die Frage mal, so gut ich dann halt kann. Und dann sage ich aber am Schluss manchmal schon, dass ich vielleicht einfach die Herangehensweise nicht so sinnvoll finde. Oder? Also, welche Leute zum Beispiel, die ihre ganze Buchhaltung, 35 Excel-Tabellen rein haben, die es dann untereinander verknüpfen und so Geschichten und dann geht wieder die Verknüpfung verloren, ja, und es funktioniert nicht mehr.
Oh, I love it.
Dort kann man schon sagen, ja, kannst du es mal mit dieser Funktion probieren, die findet dann vielleicht das irgendwo in deinen Excel-Dateien rein. Aber sinnvoller wäre es vielleicht doch, wenn du ein Buchhaltungsprogramm brauchen, weil die sind für das geschrieben. Denkt. Oder eine Datenbank oder so. Und dort ging es einfacher. Und das ist jetzt auch so ein Fall, wo ich einfach gefunden habe, ja, wenn er das will, wieso nicht? Also, und dann, eben, also, wenn du eine Audiodatei hast, dann kannst du die eigentlich brennen mit jeglichem Brennprogramm. Die meisten Brennprogramme, zum Beispiel das CD Burner XP, kostenlos im Internet. Nicht nur für XP, sondern auch für Windows 7 und was es so gibt, kann so Sachen brennen. Was man aber darauf muss achten, ist, dass wenn er Audio-CDs brennt, dann kann Audio, bei Audio-CDs gibt es keine Multisession. Also das heisst, dort musst du immer eine CD brennen und wenn er hinzufügen, das hat er dann auch gefragt, dann muss er wieder, das geht nicht, muss er eine neue CD machen und die alte halt behalten oder fortrühren. Mhm. Also das heisst, er braucht da bei jeder Ausgabe eine neue CD. Und wenn sein Autoradio aber MP3-CDs kann abspielen, also CDs, Daten-CDs, wo MP3-Dateien drauf sind, das geht da manchmal auch, dann kann er einfach die als Daten-CD brennen und dann kann er so eine Multisession-CD machen und dazu tun. Dort ging's. Aber die Voraussetzung ist natürlich, dass das Autoradio kann mit diesen MP3-CDs umgehen. Haben wir eine Frage von Beat, wo du wahrscheinlich, glaube ich, ein bisschen weniger absurd findest, wie die jetzt gerade. Bei Gebäuden, also er fotografiert, besonders wenn sie nahe und hoch sind, kommt es zu störenden Fluchten. Wie kann man in Adobe Photoshop Elements 2.0 einen Parallaxenausgleich erreichen oder braucht es dazu andere Programme?
Weißt du, was war mein Problem?
Nein.
Photoshop Elements 2?
Ja, das ist ein bisschen mein Problem.
2?
Das ist uralt.
Also wir sind bei 11.
Ja, ja.
Das ist recht cool. Aber, ich habe noch einen Kunden, der Photoshop Elements 2 im Einsatz hat. Ich habe also super angerufen.
Du hast deine Kunden angestellt, zum Recherchieren, ja, für Humblebox Live.
Sicher.
Das ist
Man Einsatz. Muss die Lösung finden.
Und?
Das Werkzeug für das gibt es nicht. Also das existiert noch nicht, gibt es erst irgendwie seit Version 6.
Ja.
Aber man kann über modifizieren, transformieren, frei transformieren.
Kannst du es so verziehen?
Genau, dann kann man an der Ecke kann man schnappen und dann muss man einfach von Hand das irgendwie probieren. Einfach
das ist das ich perspektivische einfach, Verzählen.
Genau, ich reisse einfach an diesen Ecken und so geht's.
Genau, also das perspektivische Verzehren, das kann man brauchen, ist halt so ein bisschen, es muss man ein bisschen gefetteln und einfach, bis es gut aussieht. Ich weiss jetzt nicht, ob der Photoshop Elements 2 schon so Hilfslinien hätte können ziehen, weil wenn
hat
man so
können.
Gut, weil das hilft, dann kann man einfach mal so eine Hilfslinie anlegen und dann ziehen, bis das Haus gerade aussieht. Und sonst gibt es ein Programm, das Shift-N heisst, also Shift-N, alles aneinander, auf shift-n.de, gratis. Dort kann man das hat noch so ein bisschen Intelligenz dabei, also das macht das, dass es im Idealfall auch gut aussieht. Und Kevin, wie würden wir jetzt das machen, wenn man ein ambitionierter Fotograf wäre, der sich auf Architektur spezialisiert und findet, ich will das gerade richtig machen und nicht hinterher in der Software rumgefädelt.
Gerade richtig fotografieren?
Ja.
Ein teures Objektiv kaufen. Es gibt die Tilt-Shift-Objektive, die ich so genau den Effekt eigentlich vermeiden, weil ich das Objektiv wie kann verschieben.
Also du kannst es tilten und shiften.
Genau, also ich kann, also die Problematik entsteht eigentlich, wenn man die Kamera nicht gerade hält beim Fotografieren. Ich tue sie neigen.
Genau.
Und dann entstehen die stürzenden Linien. Und eigentlich könnte ich die vermeiden, wenn ich einfach geradeaus fotografieren würde. Dann habe ich aber die Problematik,
geht dass
ich
nicht
das ganze Haus drauf bringe.
Genau.
Und jetzt gibt es die Tilt-Shift-Objektive, da kann ich geradeaus fotografieren, aber wie das Objektiv oder beziehungsweise das Bild, den Blickwinkel wie so nach oben verschieben. So redlich auf der Seite, dann kann man drehen.
Genau, das sind faszinierende Dinge.
Das ist echt
kannst,
cool.
Dann kannst du auch so die Schärfe-Ebene neigen, zum Beispiel, wenn du etwas fotografierst, schräg, wo am Tisch liegt, dann, wenn ihr vertraut seid mit der Schärfentiefe oder der Tiefenschärfe, was sagst du, Schärfentiefe oder Tiefenschärfe?
Tiefenschärfe.
Ich auch. Und die wichtig zu er sagen das andere, aber es ist glaube am Schluss egal.
Es ist egal, man weiß um was es geht.
Genau. Dann, wenn man etwas eben so fotografiert, das auf dem Tisch liegt, aber die Kamera nicht gerade von oben drauf schaut, dann ist natürlich, hat man nur einen gewissen Teil, der scharf ist. Und der Rest verschwimmt dann halt so in der Unschärfe. Und das ist einfach normal.
Ja.
Aber mit so einem Tilt-Shift-Objektiv kann man die dann so neigen, dass sie eben auch gerade auf dem Tisch liegt quasi. Und man trotzdem dann Schärfe oben mit dem kann arbeiten, mit der tiefen Staffelung und so. Hast du schon mal so geschafft mit dem
Tilt? Ja, schon mega viel. So für Architekturaufnahmen. Ich hätte auch gerne so ein Objektiv.
Sie sind sackmässig.
Wenn ich da beim Stadtfilter endlich mal etwas verdiene, könnte ich mir das auch leisten. Nein, sie sind wirklich extrem teuer. Und es ist jetzt ein bisschen Werbung für Profot in Zürich. Das ist so ein Fotodienst oder so. Da kann man die Dinger mieten. Kostet irgendwie 50 Stutz im Tag. Also es ist dann eben so ein riesen Betrag.
Zum mal ein bisschen spielen.
Genau,
man muss wirklich ein bisschen lernen, damit umzugehen. Ja. Ich habe mal eins in den Finger gehabt, keine Ahnung gehabt, was ich damit muss machen oder wenn man muss dran angehen, um das zu machen.
Ja,
das
muss ich probieren.
Eine Frage aus der wunderbaren Welt von Windows kommt von Lorenz. Ich habe einige Rechner, also einige, mehrere, Dutzende wahrscheinlich. Und ich ärgere mich darüber, dass bei der neuesten Version, was irgendwie ist das jetzt nicht so formuliert, dass ich es mich würde, dass bei den neuesten mit Windows 7 64-Bit-Versionen sich verschiedene ältere Programme trotz allen Versuchen nicht mehr installieren lassen. Die 7er-Version mit 32-Bit macht keine Probleme. Meine Frage, könnte ich die 64-Bit-Version so ändern, formatieren, dass ich die 7er 32-Bit oder F sogar XP wieder installieren könnte? Das ist mal wieder eine Frage, Kevin.
Das ist eine riesige Frage. Warum lohnt sich die Programme nicht installieren? Das ist meine erste Frage.
Also die meisten lohnt sich, aber wenn du einen Treiber brauchst oder so, dann musst du einen 64-Bit-Treiber haben.
Habe ich noch nie gehabt.
Ich auch nicht.
Aber egal.
Es kann passieren.
Windows 7 neu installieren mit 32-Bit kann man.
Genau. Also vielleicht muss man da ein bisschen ausholen und sagen, also die 32 und 64-Bit, das bezieht sich auf die Breite von der Speicherpfad. Also quasi wie viel, das ist jetzt ein bisschen technisch, aber wie viel Information auf einmal kann der Prozessor vom Speicher auf den Chip schieben zum Beispiel?
Yes.
Und das sind bei einem 32-Bit Betriebssystem sind das 32-Bit und bei einem 64-Bit Betriebssystem sind es 64-Bit. Und grundsätzlich der Prozessor kann 64-Bit einfach in aller Regel, aber wenn das Betriebssystem das nicht kann, dann nützt das alles nicht. Also da muss man sagen, grundsätzlich ist eben darum 64-Bit eigentlich schleueres, fortschrittlicher, hat dann auch die Auswirkung, dass so die Adressbereich viel grösser werden, weil so eine müssen wir jetzt auch wieder sagen, also wenn du irgendeine Information im Arbeitsspeicher hast, dann, dass man die wieder findet, hat die eine Adressierung, also eine Adresse, das ist einfach so eine Memory-Zahl und die ist auch 32-Bit dann zum Beispiel lang oder eben 64-Bit, wenn du ein 64-Bit-Betriebssystem hast und darum wird der Adressbereich sehr viel grösser und zwar nicht nur doppelt so gross, wie man könnte meinen, sondern um eben ein wenn man binär kann rechnen kann, eben einfach viel
einfach mehr
grösser. Also Milliarden von Megabytes wären da, glaube ich, möglich. Und, aber theoretisch zumindest. Und praktisch hast du so ein Windows 7 mit 64-Bit kann eben 128 oder sogar 528 Gigabyte brauchen, während dem eben ein 32-Bit Betriebssystem nur 4 oder nur 3, irgendwas in der Praxis Gigabyte kann brauchen. Und das ist heute fäng wirklich ein bisschen wenig. Und darum, also man könnte es jetzt auch kürzer sagen, ich finde, du hast gesagt, man kann es neu formatieren und neu installieren, aber ich finde es nicht sinnvoll. Und gerade der Schritt von Windows 7 zu Windows XP finde ich gerade nochmal nicht sinnvoll. Also das macht man als vernünftiger Mensch nicht, weil in 12 Monaten ist es vorbei mit dem Windows XP, dann wird es endgültig, gibt es keine Sicherheitsupdates mehr im April 2014. Dann müsst ihr euch auch, ihr fanatischen XP-User, ich weiss, es gibt viele von denen, müsst ihr euch daran gewöhnen, auf ein neues Betriebssystem umzusteigen. Und darum jetzt noch wieder sich die Arbeit zu machen, auf XP umzusteigen und dann in einem Jahr wieder müssen, dann doch wieder bei dem Windows 7 zu landen, das ist ein Unfug. Also wenn man das will, dann könnte man wenigstens, dann sollte man eigentlich bei dem Windows 7 bleiben und vielleicht ein Dual-Boot-System machen, wo man bei Bedarf nachher ein altes 32-Bit-Betriebssystem
betreiben. Das ist eine schöne Lösung.
Oder virtuelle Maschinen. Nein, wir haben mal eine Sendung dazu gemacht. Also das wäre so meine Empfehlung. Also das, ist, so das Downgrading ist ein Thema, wo ich immer ein bisschen allergisch darauf reagiere, weil also das ist dann wirklich rückwärts gewandt auf eine so eine konservative, engstirnige Art von Leuten, die auch heute noch auf der Rütliwiese leben und so. Also, oder ist jetzt das ein bisschen zu grob gewesen?
Das ist jetzt zu grob gewesen. Matthias, das ist jetzt zu viel gewesen.
Also.
Rote Karte, nicht geil.
Gell, eben
zuerst. Ist okay.
Und das wird dann auch wieder gestrichen, wenn ich jetzt nicht nochmal eine geile Karte habe,
bis am Ende von der Sendung. Ich komme eben nicht so draus.
Ich glaube
es. Jetzt darfst du in dem Spiel keine mehr haben, glaube ich, im nächsten eben auch nicht.
Ah, im nächsten auch nicht?
Nein, ich glaube, das nimmst du eben weiter.
Oh, das, gut, das ist schwierig. Da müssen wir vielleicht ein bisschen lockerere Regeln für uns einführen. Der Martin hat einen iMac gepostet und ich habe sämtliche Daten von Windows auf den Mac migriert. Und nun hat es mir die ursprünglichen Erstellungsdaten und das Migration auf das Migrationsdatum geändert. Das ist bei Briefen, auch bei Bildern etwas störend. Gibt es eine Möglichkeit, das ursprüngliche Datum wiederzuholen?
Aha. Mhm. Ist das nicht das Änderungsdatum und das Erstellungsdatum Problem?
Doch, ich glaube, das ist es. Also
aber zeigt der Mac eben das Änderungsdatum an? Ich habe gemeint, er zeigt eben beides an.
Also es kann passieren, das habe ich auch gesehen, also zum Beispiel unter gewissen Umständen passiert es, dass wenn du von einem Laufwerk auf ein anderes kopierst, dass dann das Erstelldatum, weil die Logik dahinter ist ja, du erstellst die Datei auf dem neue Laufwerk neu und darum wird sie dann auf das Datum gesetzt, wo du es kopiert hast.
Okay.
Und das heisst, es kann dann auch den absurden Fall geben, dass dann das Erstellungsdatum später ist wie das Änderungsdatum. Also du hast die Datei geändert, bevor du sie erstellt hast, was ein bisschen ein Unsinn ist.
Cool ist.
Und also das Windows macht das zum Teil auch. Und das ist so ein bisschen eine ärgerliche Sache. Ich habe jetzt, wie es den Mac handhabt, bin ich nicht ganz sicher. Ich habe das nicht ausprobiert, bin ich ehrlich gesagt.
Ich habe es eben getestet, aber bei mir stimmt es. Bei mir ist das Datum das richtige Datum, aber das ist das Einzige, was...
Also ich glaube, es ist so, dass es, wenn du Dateien einzeln kopierst, dann macht es der Mac auch so, aber wenn du sie ordnerweise, wenn sie im Ordner drin sind, dann sollte es nicht so sein. Also, und darum muss er einfach wirklich schauen. Ich nehme an, er hat wahrscheinlich hat's da mehrere Kopiervorgänge gebraucht. Einmal auf ein externes Speichermedium von Windows, also auf das Speichermedium und dann von dem Speichermedium auf den Mac, stelle ich mir vor. Und da müsst ihr wahrscheinlich einfach schauen, in welchem Moment dass das passiert und es dann halt anders machen. Also dann dort einfach eingreifen, dass es eben nicht passiert, indem er halt nicht Dateien einzeln, sondern ordnerweise kopiert. Und wenn es beim Windows schon passiert, dann gibt es zum Beispiel das Robocopy, wo man dort auch sagen kann, kopiere mir das mit dem ursprünglichen Erstelldatum. Und das Robocopy ist wahnsinnig leistungsfähig, aber es ist nicht wahnsinnig benutzerfreundlich. Aber
das ist für so einen Fall, sehr schön.
Nein, schön ist es nicht. Überhaupt nicht. Und sonst, was ja immer noch eine gute Methode ist, einfach die Dateien mit dem im Dateinamen rein, das Datum reinzuschreiben. Weil dann muss man nicht so auf das Erstelldatum schauen. Also ich mache das zum Beispiel mit allen meinen Dateien, die ich gerne will, in dem Ordner rein, schön chronologisch aufgeführt habe. Dort mache ich zum Beispiel die Datei da mit den Fragen, die ich heute mitgebracht habe.
Auf Papier?
Auf Papier, ja. Aber die hat einen digitalen Ursprung, der Ausdruck. Und der heisst 130326. Jahr, Monat, Tag. Und dann digital 100, was haben wir? 202. Und dann sind die auch alle in meinem Ordnerinnen sind die schön der Reihe nach chronologisch drin, wenn ich sie gerne möchte haben.
Das ist eigentlich super, Daten. Aber man muss irgendwann einmal damit anfangen,
genau.
Bis es dann so sich auch durchgesetzt hat und die ganze Struktur auch Sinn macht. Ich mache das bei meinen Fotos so. Ich finde es super.
Fotos, die haben ja immer noch ein Exif-Datum drin, also ein Aufnahmedatum, und das wird nicht tangiert, ja. Egal, wenn man sie kopiert. Genau. Also wenn man dort ein Bildverwaltungsprogramm braucht und nach Aufnahmedatum sortiert, dann hat man es richtig. Wenn man Zeit also in der Kamera richtig einstellt, so, das muss man halt dann machen.
Ja, gleich Zeitumstellung.
Genau, Ostersonntag, glaube
ich. Kann
oder auf den Montag, oder nein, auf den Sonntag, ja, irgend so etwas.
Und wir stellen für
genau.
Yeah.
Nein, ist ein bisschen ein Zeich für eine Stelle.
Aber ich habe es gewusst.
Ja, das auf jeden Fall. Nochmal eine Frage, eine abschliessende von Thomas, der hat den SSD im Einsatz. Ich weiß nicht, wie viele Schreibleseprozesse es zur Folge hat, wenn man auf einer SSD das Betriebssystem installiert und es als Home-User mehrere Jahre benutzen möchte. Ich stelle mir vor, dass da dauernd gelesen und geschrieben wird. Ist das für eine bisher bewährte Benutzungszeit von 3 bis 5 Jahren für einen Heim-PC ein Hindernis? Was ist da eigentlich das Problem, das er darauf anspielt?
Ich glaube, bei den alten Festplatten haben wir gesagt, Schreib- und Lesevorgänge und es hat nur eine bestimmte Anzahl. Und bei den Speicherkärtchen sagt man das ja, glaube 1000 Mal, was? 1000 Mal formatieren, 1000 Mal beschreiben, 1000 Mal löschen. Und dann ist es kaputt und SSD geht dann vielleicht auch kaputt. Und ja, ich weiss nicht, 3 bis 5 Jahre finde ich für einen PC ist okay. Nein, ich glaube, es ist nicht so das Problem. Das kann man locker machen und das ist voll okay. Aber ich habe keine Studie, die das beweist.
Aber du, ja, es stimmt. Also Festplatten grundsätzlich, die drehenden, also SSD muss man dort ausholen, das sind
genau, ja.
Solid State Disk heisst das. Das sind Festplatten, die eigentlich keine Festplatten sind, weil es dreht sich nichts drin. Es hat nicht so metallische Scheiben drin, die man magnetisiert werden, sondern sie funktionieren wie die Speicherkärtchen, die ihr in eurer Kamera drin habt. Das ist ein nicht flüchtiger Speicher, der auch keine mechanisch beweglichen Teile braucht. Und darum ist er wahnsinnig schnell. Also vor allem eine Festplatte hat ja immer eine gewisse Zeit, die sie braucht, um die Datei zu oder den Sektor zu suchen, wo sie daraus liest. Also da ist ein SSD viel schneller, also die findet den Sektor immer gerade und ist durch das zum Beispiel, wenn du hast ein MacBook Air vor dir, das hat ein SSD drin, das startet in 10 Sekunden schnell. Auf oder in 15 ja. Sekunden, ja. Währenddem ein normales Betriebssystem auf einer drehenden Platte eben vielleicht eine Minute hat. Mhm. Und das ist vor allem darum, weil die SSD eben die Dateien viel schneller findet. Lesen tut sie etwa auch noch relativ schnell,
ja.
Aber das ist der ausschlaggebende Punkt. Und das ist lässig, also sie braucht auch weniger Strom, darum ist sie unterwegs für so mobile Geräte, Tablets oder eben Notebooks, wahnsinnig praktisch, aber der grosse Nachteil, den sie hat, sie altert eben leichter oder schneller. Also man kann jede Zelle nur ein gewisses Mal beschreiben, lesen ist glaube ich kein Problem, aber ändern kann man nur eine gewisse Anzahl Mal und dann ist es vorbei. Und dort gibt es immer noch so Reserven und da gibt es ganz ausgeklügelten Mechanismus, dass man eben die Zellen unterschiedlich braucht, dass man dann die möglichst lang am Leben behaltet. Und es ist wahnsinnig schwierig, das zu sagen. Ich habe ein bisschen herumgesucht und es hängt natürlich von der Intensität von der Nutzung ab, klar, dass das und die Lebensdauer von so einer SSD variiert nach Qualität und Güte, heisst es bei Wikipedia, das ist auch einleuchtend natürlich. Aber es gibt, wenn man so überall so rumschaut, dann kann man die eigentlich intensiv brauchen und man merkt das nicht. Ist der lange Rede kurzer Sinn.
Ich glaube, wir haben einfach noch nicht so viel Erfahrungswert. Also SSD gibt es noch nicht so lange. Wie lange gibt es das Ding? Also so im Heimgebrauch, wo es wirklich sich durchgesetzt hat, 2 Jahre, 3 Jahre?
Also es gibt sie doch schon seit einigen Jahren, aber
so wirklich auf dem Markt durchgesetzt ist es eben noch nicht so lange.
Also ich glaube, er muss sich keine Gedanken machen.
Ich glaube auch nicht.
Wichtig ist einfach, dass er sie sinnvoll braucht. Also defragmentieren zum Beispiel muss man sie und sollte man sie auch nicht.
Ja.
Und so Sachen wie Eraser, also so quasi löschen, so dass man es nicht mehr wiederherstellen kann, ist bei der SSD auch schwierig bis unmöglich, eben genau aus dem Mechanismus, dass zur Erhöhung von der Lebensdauer die Zellen dann immer anders umgeschoben werden. Also da muss man ein bisschen dran denken und sonst eben einfach, man muss schauen, dass sie richtig im Betriebssystem eingebunden ist, dass das Betriebssystem sie nicht defragmentiert, dass das weiss, dass das eine SSD ist und dann haben wir eigentlich kein Problem. Und jetzt haben wir überzogen schon.
Schon wieder.
Nämlich schon 25 Sekunden. Ich mache es darum ganz kurz. Wir sind am Ende von dieser Sendung. Die Sendung ist nicht nur fertig gebacken, sondern auch schon abgekühlt, dekoriert, serviert und fast fertig konsumiert. Noch ein paar Brösmeli sind vorig. Und eins so ein Brösmeli ist die Vorschau auf die nächste Sendung. Kummerbox live ist in einem Monat wieder dafür heute, am 30. April 2013. Fragen auf die Sendung schickt ihr uns jetzt schon. Kommt schon vorab eine kleine Antwort über. Die Adresse ist digital@stadtfilter.ch und wie immer auch Lob, Tadel, Themenwünsche und Fotos von wunderbaren Soufflés nehmen wir gerne entgegen. Nächste Woche geht es um das Lieblingsthema von Maggie, nämlich um Versionskontrolle. Er ist überzeugt, dass er mich von dieser Sache begeistern kann und ich bin ein bisschen skeptisch, ob er es schafft. Finden wir in einer Woche raus. Jetzt sagen wir Tschüss miteinander.
Ganz einen schönen Abend, bis bald. Tschüss zusammen. Mein
Name ist Matthias Schüssler.
Ich bin der Kevin Rechsteiner.
Macht's gut.
Digital wird euch präsentiert von Maestro. Installiert, funktioniert.